Eine kleine Frage an Männer unter uns. Warum lieben Männer Navigationsgeräte so besonders? Ganz einfach, da werden Sie ab und zu mal hören, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, das könnte man sich wünschen für dieses Jahr. Und bei der Geschichte hier aus der Bibel kann man auch überlegen, ob derjenige, um den es da geht, sein Ziel erreicht oder nicht. Es ist die Geschichte aus Lukas 18, aus der auch dieser Vers der Jahreslosung stammt. Da heißt es, es fragte ihn ein Vorsteher, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte, das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eins mangelt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an Arme, so wirst du einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Der aber wurde tief betrübt, als er das hörte, denn er war sehr reich. Als ihn aber Jesus so traurig sah, sprach er, wie schwer kommen die Begüterten in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Da sagten die, welche es gehört hatten, wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei Gott. Es gibt so einen Werbeslogan, wir machen das Unmögliche möglich. Können so verschiedene Firmen anbieten. Ob sie das dann immer schaffen, ist eine andere Frage. Das ist ja hier am Ende, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei Gott. Es geht um einen begüterten, reichen Mann. Interessant ist, dass Jesus im Neuen Testament weitaus mehr über Geld spricht als über Liebe. Obwohl man ja eigentlich sagt, Gott und Liebe hängen zusammen, natürlich. Aber er hat viel häufiger das Thema Geld und ja auch, was man damit machen kann. Zwei kleine Hinweise auf Leute, wie sie mit Geld umgingen. Ich habe vor vielen Jahren hier mal einen Jugendkreis geleitet und da war auch ein Banklehrling dabei. Und der arbeitete hier bei einer ansässigen Bank. Und er sagte, einmal im Jahr kommt bei uns eine Frau vorbei, die lässt sich ihr ganzes Geld auszahlen. Und dann guckt sie das an und dann zahlt sie alles wieder ein. Ja, wahrscheinlich will sie sich vergewissern, dass es noch da ist oder sich dran freuen, wie viel es ist. Ich las gerade dieser Tage in einer Zeitung von den vielleicht drei reichsten Frauen in Deutschland, zumindest sehr reichen Frauen, die im Laufe der letzten Wochen ungefähr die Hälfte ihres Einkommens verloren haben. Einfach dadurch, dass die Aktienkurse der Firmen, in denen sie viele Aktien hatten, in den Keller fielen, 70% abstürzten oder noch mehr. Und da haben sie schlagartig statt 3 Milliarden vielleicht nur noch 1,5 Milliarden. So schnell kann es gehen, ohne dass sie selber einen Fehler gemacht haben. Einfach nur durch die gesellschaftliche Entwicklung. Reichtum, ja, könnte man sagen, beruhigt, weil es das Leben ein Stück weit absichert. Auf der anderen Seite macht es einem vielleicht auch mal unruhig, weil es sich ja schnell verändern kann. Oder man nicht immer weiß, wie es weitergeht, gerade auch in diesem kommenden Jahr. Dieser Mann in der Geschichte hier ist ein wohlhabender Mann, aber auch jemand, der wirklich nachdenkt im Leben. Er will nicht nur in dieser Zeit gesichert sein, er denkt auch an den Ausgang seines Lebens und möchte dann sozusagen nicht mit leeren Händen in der Ewigkeit dastehen. Deshalb stellt er diese gute Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also auch am Ende möchte ich nicht irgendwo im Abseits stehen, sondern auch im positiven Sinne abgesichert sein. Das ist eine Frage, die eigentlich heute weitgehend nicht gestellt wird, zumindest hört man sie nicht, warum auch immer. Das heißt, stimmt nicht ganz. Meine Frau und ich hatten eine Tante noch in diesem Sommer besucht, die war weit über 90. Und sie sagte dann, und wie geht es eigentlich so weiter jetzt? Und dann konnten wir das nochmal so erklären, wie das ist mit Jesus, mit dem Übergang in die Ewigkeit, dass eben das so ist, wie wenn man durch eine Tür geht, auf der anderen Seite geht es sofort weiter. Es ist nur die Frage, wohin gehe ich? Bin ich da vorbereitet oder gehe ich ins Niemandsland? Ja, war schon ein gutes Gespräch. Was es ihr bedeutet hat, weiß ich nicht, aber zumindest die Antwort, denke ich, war klar. Aber normalerweise wird die Frage nicht gestellt. Es gibt so ein Lied, was Sie vielleicht kennen. Ich meine, es war von Milovic. Das heißt, wir kommen alle in den Himmel. Wie geht's weiter? Weil wir so brav sind. Ja, das ist so die Einstellung der Leute. Ich bin doch kein böser Mensch. Also, wenn der liebe Gott wirklich Liebe ist, dann wird er mich schon akzeptieren. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, dazu ein kleiner Kommentar aus dem Neuen Testament. Jakobus 2, Vers 10 steht, wenn einer das ganze Gesetz hält, ganze Gesetz, jüdische Gesetz hatte 633 Gebote, glaube ich, oder also auf jeden Fall über 600, wenn einer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, ist er in allem schuldig. Das ist die Antwort der Bibel zum Bravsein. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben lang brav wäre und würde nur an einer Stelle versagen, dann läge ich schon ganz daneben. Vergleiche hinken immer, aber manchmal sind sie ja doch hilfreich. Stellen Sie sich ein Stromkabel vor und ich hätte eine isolierte Schere oder eben eine Zange und würde das an einer Stelle durchzwicken. Ich würde gar kein Stück rausschneiden, nur an einer Stelle durchzwicken. Wie viel Strom würde dann noch fließen? Keiner mehr. Ich brauche gar nicht 10 Meter rauszuschneiden, sondern eine Stelle würde schon reichen. Das ist die Aussage der Bibel über Sünde. Eine einzige würde schon reichen, so dass die Verbindung zwischen Gott und uns nicht lebendig ist. Aber wenn Sie und ich ehrlich sind, wir haben ja wesentlich mehr Fehler als nur einen im Leben. Es gibt immer diese nette Statistik, wenn man sagt, pro Tag 3 Fehler, macht es im Jahr 1000. Wenn einer 80 Jahre alt wird, macht es also wie viele? 80.000 Fehler. Die sind nicht schlimm. Aber sie sind da. Und dann zu sagen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, so fehlerfrei, ist ja sehr nett formuliert, aber wahrscheinlich weitaus abseits der Wirklichkeit Gottes. Jesus fragt diesen Mann hier auf diese gute Frage nach den Geboten. Das heißt, er fragt sie nicht, er trägt ihm 5 Gebote vor, die wahrscheinlich auch jeder von uns auswendig kennt. Und der Mann sagt, ich habe das alles gehalten. Das ist schon schön, wenn man jemanden trifft, der wirklich Werte hat, der sie auch einhält, nicht nur kennt, sondern auch praktiziert. Aber dann kommt Jesus an eine Stelle, er sagt, eins fehlt dir noch oder mangelt dir. Gib doch dein Geld weiter an solche, die es brauchen und dann wende dich mir zu. Also ganz interessant, er möchte, dass er sich löst von dem, was ihn doch irgendwie scheint bindet und sich ihm, Jesus, zuwendet. Ich komme nochmal auf die Gesetze zurück. Da waren 5 Gebote, die hier erwähnt wurden, von diesen 10 möglichen. Und der Mann sagte, habe ich alles gehalten. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber ich denke verständlich. In der Bibel gibt es verschiedene Heilszeiten. Ja, eine Zeit, in der es eine bestimmte Regelung gibt, wie man mit Gott leben kann. Und dann wechselt die Zeit, dann gibt es eine weiterführende Regelung. Und bis zum Tod Jesu reichte die sogenannte Gesetzeszeit. Da musste man Gesetze halten und Opfer bringen, um bei Gott angenommen zu sein. Man musste also etwas tun. An einer anderen Stelle, wo diese Geschichte eingeleitet wird von dem barmherzigen Samariter, fragt auch ein Mann Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus fragt ihm diesmal nur das Doppelgebot der Liebe ab, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, tue das, so wirst du leben. Also bis zur Kreuzigung von Jesus ging die Gesetzeszeit, da musste man etwas tun, um mit Gott in Einklang zu sein und ewiges Leben zu bekommen. Später fing die sogenannte Gnadenzeit an, als Jesus am Kreuz starb und unsere Sünde dann zum ersten Mal vergeben wurde. Und wer die Apostelgeschichte mal gelesen hat, in Philippi war so ein Kerkermeister, der nachts seine Gefängnisinsassen da noch betreute, weil durch ein Erdbeben da etwas Unordnung entstanden war. Und er fragt dann diese Gefängnisinsassen, das war der Paulus und sein Freund, ich meine der Silas, was muss ich tun, ihr Herren, um gerettet zu werden? Also fast dieselbe Frage, aber da heißt es nicht mehr, kennst du Gebote 1, 2, 3, sondern glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Gesetzeszeit hieß tun, Gnadenzeit heißt glauben. Wir leben in der Gnadenzeit, aber wenn Sie heute jemand fragen, man könnte das auch hier unter uns ausprobieren, was ist ein Christ? Das ist ja eine interessante Frage. Sie kriegen auf die eine Frage mindestens 20 verschiedene Antworten, wenn Sie 20 Leute fragen. Aber bei den 20 Antworten werden wahrscheinlich 95% in eine Richtung gehen. Sie werden nicht die Antwort bekommen, was ein Christ ist, sondern was ein Christ tut. Ja, das ist jemand, der betet, in Gottesdienst geht, der Nächstenliebe übt, der, was weiß ich, sich irgendwo engagiert. Interessant, wir leben Antworten noch so, als ob wir noch in dieser Gesetzeszeit leben würden. Ja, was ein Christ tut. Aber durch Tun wird man nicht gläubig. Kleine Fangfrage für Sie. Ich beschreibe Ihnen eine nette Situation, wo so ein frecher Typ an einem anderen vorbeigeht, ihm so im Vorbeigehen eine hinten drauf haut, ihm die Banane, die der isst, gerade wegnimmt und dann, als er durch die Tür geht, sie vor ihm zuklatscht. Sagen Sie, ein frecher Typ, das war im Frankfurter Zoo am Affenkäfig. Ja, das waren Affen, die sich gegenseitig so behandelt haben. Ich habe Ihnen jetzt nur das Tun beschrieben. Anhand des Tuns hätten Sie sagen können, oh ja, es war ein frecher Kerl, aber es war gar kein Kerl, es war ein Affe. Das heißt, durch das Tun verändert sich mein Sein nicht. Und nur, wenn in meinem Herzen sich etwas verändert, ich sozusagen ein neuer Mensch werde, durch Jesus, der in mein Herz hineinkommt, in das Personenzentrum, dann bin ich ein Christ. Und das fand ich bei Jesus hier interessant. Er fragt die Gebote, sagt, verkauf doch alles, was du hast, verschenke das und dann komm und folge mir nach. Das heißt, löse dich von dem Geld, binde dich an eine Person, an mich. Ja, ist schon dieser Übergang zum Glauben. Die Bindung an Jesus macht einen Menschen zu einem Christen. Ja, das hat er gehört, aber nicht getan. Insofern hat er in seinem Navi-System die Antwort, Sie haben das Ziel erreicht, leider nicht bekommen, sondern er ging traurig fort. Er war sehr reich und der Preis war eben zu hoch. Interessant ist natürlich auch für Sie und mich, wann bin ich denn reich? Das ist eine interessante Frage, gerade auch hier in der Bundesrepublik. Wann bin ich reich? Ich habe die Frage mal in der Schule gestellt und da hat ein Schüler, ich glaube im 6. Schuljahr, gesagt, wenn ich beim Einkaufen nicht mehr nachdenken muss, was ich kaufe, dann bin ich reich. Fand ich interessant. Unsere Tochter hatte ein paar Jahre mal in Tadschikistan gearbeitet, so einem christlichen Sozialprojekt. Und meine Frau und ich haben sie da besucht. Und klar, wenn man da so als Tourist hinfährt, hat man natürlich Geld einstecken. Dort verdiente damals ein Facharbeiter ungefähr 10 Euro im Monat. 10 Euro im Monat. Und da können Sie sich vorstellen, wenn ich als Tourist da hinkomme, habe ich hier ein mehrfaches Jahresgehalt dieses Arbeiters in meiner Tasche stecken. Auch wenn ich nicht reich bin, habe ich ein mehrfaches Jahresgehalt dieses Arbeiters einstecken. Ja, bin ich jetzt reich oder bin ich es nicht? Ja, schon eine interessante Frage. Jesus sagt, dass es Reiche besonders schwer haben, weil ein Kamel eher durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel käme. Darüber diskutieren die Leute, was das gemeint ist, ob da wirklich so eine Nadel ist oder ob das irgendein Bauwerk war, was Nadelöhr hieß, wo so eben Kamele weitgehend nicht durchkamen, weil es zu niedrig oder zu klein war. Die Diskussion interessiert eigentlich nicht. Es ist nur ein Vergleich für die Unmöglichkeit, dass jemand sich selbst sozusagen ins Himmelreich einkauft. In dem Psalm 49 heißt es mal über den Tod, loskaufen kann sich keiner. Ja, unser Geld reicht einfach nicht, um da oben irgendwo positioniert anzukommen und das bei Gott durchzusetzen. Die Hörer sind erschreckt und fragen, ja, wenn das so ist, wer kann dann gerettet werden? Und dann kommt das, was jetzt die Jahreslosung ist, bei den Menschen ist es unmöglich. aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Interessant, das griechische Wort für unmöglich oder möglich. Für unmöglich heißt adynata. Sie hören das Wort Dynamis heraus, ja? Die Kraft ohne A ist ja Verneinung, also etwas, was kraftlos ist. Das heißt, meine eigenen Bemühungen, zu Gott zu kommen, sind kraftlos. Jesus ist der Weg, aber ich kann nicht sagen, wo ein Wille ist, da ist der Weg. Ich bahne ihn mir selbst. Dazu bin ich zu kraftlos. Interessant, im Römerbrief steht, was dem Gesetz unmöglich war, wieder das Wort unmöglich, das hat Gott getan, indem er seinen Sohn sandte. Ja, Gesetz heißt ja, ich muss was tun, aber es reicht nicht aus. Wenn Jesus sagt, es war unmöglich, aber es ist bei Gott doch möglich, woran denkt er denn? Er denkt an seinen Erlösungstod. Wir singen ja an Weihnachten, Christ, der Retter ist da, bei Stille Nacht. Christ, der Retter ist da. Wenn er sagt, bei Gott ist es doch möglich, dann ist es nur möglich, weil er bereit war, unser Erlöser zu werden. Denn um mit der Sünde umzugehen, brauchte es bei Gott ein vollkommenes Opfer. Die Menschen haben damals Tieropfer gebracht, aber im Hebräerbrief steht, Kapitel 10, Vers 4, dass es unmöglich ist, durch das Opfer von Tierblut Sünden vergeben werden, sondern sie werden nur bedeckt. Ja, Sie kennen das bedeckt, wenn Sie eine Jacke haben, drunter ein Hemd, auf dem vielleicht ein Kaffeefleck ist. Wenn Sie die Jacke drüber machen, sieht das niemand. Der Fleck ist bedeckt. Er wird nicht mehr stören, aber er ist noch da. Im Alten Testament wurden also Sünden nur bedeckt durch das Blut von Opfertieren, aber nicht vergeben. Und im Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Das ist der Grund, warum wir hier vorne ein Kreuz hängen haben an der Wand, dass wir glauben, dass Jesus als der einzige sündlose Mensch hier auf der Erde sein Leben als vollkommenes Opfer gegeben hat, sein Blut vergossen hat, damit Gott uns vergibt. Das klingt, kann man logisch nicht nachweisen, aber es ist die Aussage der Bibel. Und ich denke, wenn man die Wirklichkeit kennenlernt, wird man spüren, es stimmt. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und uns dadurch erlöst und Vergebung in die Welt gebracht. Im Korintherbrief heißt es mal, er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Luther nannte das mal den seligen Tausch. Jesus nahm meine Lumpen, schenkte mir seine Feierkleider, aber nur als Bild gebraucht. Und das ist schön, das zu glauben. Jetzt geht es um die Frage, wer kann dann gerettet werden? Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die Theologie geht weiter, aber ich denke, sie ist sehr persönlich. Theologie und Biografie hängen immer zusammen. Ja, auch wenn jemand über Gott nachdenkt, sind das nicht immer nur Gedanken, sondern auch immer Lebensgeschichte, die mit nachdenkt. Und das ist schon interessant. Wie kann ich gerettet werden? Da gibt's eine klare Aussage in Römer 5, Vers 10. Wir sind versöhnt durch seinen Tod und können gerettet werden durch sein Leben. Ja, dass Jesus am Kreuz starb, gilt für alle Menschen aller Zeiten. Das ist die Versöhnung. Aber die Rettung, wir werden gerettet nicht durch seinen Tod, sondern durch sein Leben. Und zwar dadurch, dass Christus als Geistperson bereit ist, in unser Leben zu kommen, wenn wir ihm das anbieten und ihn darum bitten. Ja, immer noch das kleine Kindergebet, ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das Gebet ist natürlich viel zu flach, denn wenn er da nur wohnen soll, wohnt er da nicht. Ja, wir haben hier in Obertshausen schon die vierte Wohnung inzwischen. Und ich hätte vorher immer rumgehen können und sagen, da sollen wir mal wohnen. Ja, noch 3 Monate, dann werden wir da wohnen. Wir sollen da wohnen. Solange wir sollen, sind wir da noch nicht. Wenn Jesus in dem Herzen nur wohnen soll, ist er dort nicht. Erst wenn ich sage, Herr Jesus, heute ist der Tag, dann verändert sich das. Und vielleicht ist ja für jemand heute der Tag, wo er das versteht und sagt, ja, das will ich. Wir sind versöhnt durch seinen Tod und werden gerettet durch sein Leben, und zwar sein Leben in uns, indem wir ihm das anbieten. Mein Leben soll eine Wohnung sein für dich. Und ich bin gespannt, wie du Regie führst in meinem Leben. Ja, jetzt nochmal ein persönliches Nachdenken für die, die diesen Wandlungsprozess schon kennengelernt haben, die sagen können, ja, mein Herz ist eine Wohnung für Christus. Ich bin sicher, dass ich zu ihm gehöre. An der Stelle habe ich trotzdem 7 Fragen, einfach um es etwas konkreter zu machen, wie sich Gott um jeden von uns bemüht hat. Die erste Frage ist, welche Mittel hat Gott eingesetzt, um sie zu erreichen? Geschah das durch Personen, durch Bücher, durch einen Film? Welche Mittel hat er eingesetzt oder durch eine Freizeit, dass sie aufmerksam wurden? Wo ist der Anknüpfungspunkt, überhaupt nach Jesus zu fragen oder diesen Weg zu suchen? Das erste, also die Frage nach dem Mittel. Das zweite, vieles hängt aneinander natürlich, ist die Frage nach Erlebnissen. Gab es da irgendwelche Begegnungen mit Menschen, mit Christen? Vielleicht gab es auch eine Reihe von Enttäuschungen im Leben, wo man über sich selber enttäuscht war. Ich sagte, so hat sich mein Leben entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Oder Verlusterfahrungen. Und sozusagen als eine dunkle Folie, auf der dann so dieses helle Licht Gottes klarer herauskommt. Oder welche Menschen waren da beteiligt? Gab es da Leute, die sie begleitet haben, die sich um sie gekümmert haben, von denen sie wussten, die beten für mich, mit denen sie sprechen konnten? Interessant. Oder vielleicht irgendjemand, der ein stilles Vorbild war für sie, der gar nicht wusste, dass er ein Vorbild ist für sie, aber trotzdem ein Vorbild war. Welche Menschen hat Gott eingesetzt, um sie zu erreichen? Ja, wie wurde das konkret? War das so schrittweise, ein Hineindämmern, ich verstehe es immer klarer, oder ein Entscheidungsgebet, Herr Jesus, ab heute will ich zu dir gehören, vergib dir Zeit ohne dich, komm in mein Leben. Dann interessante Frage, woraus hat Gott sie herausgeholt und errettet? Ja, aus welcher Schuld hat er sie herausgeholt? Wo hat er ihnen da Vergebung geschenkt, dass endlich auch die Biografie einen freien Rücken hat? Und ich weiß, all das, was da irgendwo gewesen ist, ist erledigt. Das ist vergeben von Gott und vielleicht auch von Menschen, je nachdem. Aus welchen Bindungen hat er sie vielleicht herausgeholt? Es können medizinische Bindungen gewesen sein, menschliche oder was auch immer. Interessant, wo hat er sie herausgeholt? Oder falsche Lebenseinstellungen? Jetzt wird es aber noch interessanter. Wovor hat er sie gerettet? Ja, nicht nur woraus, sondern auch wovor. Und die Antwort ist sehr theologisch, vor dem jüngsten Gericht, wo sie verurteilt werden könnten zu einer ewigen Verdammnis. Jesus ist Retter vor dem Gerichtszorn Gottes. Heute spricht man kaum mehr von dem jüngsten Gericht, von der Hölle sowieso nicht. Das gehört so ins Vokabular des Mittelalters, denkt man. Aber das ist ein Irrtum. Es gäbe keine Gerechtigkeit, wenn es nicht auch ein Gericht gibt. Und Jesus hat sie gerettet vor dem Gericht, denn es heißt, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Eine tolle Aussage. Ich habe also nicht nur das Abitur bestanden, sondern ich habe schon das Gericht Gottes bestanden, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Jesus mir sozusagen einen Freispruch erworben hat. Ja, wovor wurden sie gerettet? Aber auch nicht nur vor dem Gericht, auch von einem Leben, vor einem Leben ohne Sinn. Oder vielleicht auch vor vielen Irrwegen, die sie gegangen wären, wenn sie nicht Jesus kennengelernt hätten. Oder dass sie vielleicht auch schuldig geworden wären an anderen Personen und sie in irgendwas hineingezogen hätten und Jesus sie jetzt ganz neu führt. Jetzt wird es noch weiter konkret. Wofür hat Gott sie gerettet? Also nicht nur wovor, woraus, sondern auch wofür. Da gibt es so einen Slogan, der heißt, gerettet sein gibt Rettersinn. Gerettet sein gibt Rettersinn. Das heißt, wenn ich Jesus kenne, wird es mir ein Anliegen, dass andere ihn auch kennenlernen, um dieses neue, ewige Leben auch in Jesus zu finden. Dazu kommt natürlich, dass ich bei Jesus Geborgenheit erfahre. Und es ist schön, wenn ich in irgendeiner Weise die Geborgenheit weitergeben kann an andere. Oder auch die Liebe, die ich erfahre, wenn das irgendwo möglich ist, weiterzugeben. und auch die Wertschätzung, die Gott mir entgegenbringt, dass ich auch anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringe. Ja, interessant, wie Gott uns gebraucht, wobei ich denke, dass das missionarische Interesse meistens relativ gering ist, das wir haben. Gedanklich schon, aber praktisch oft wenig. Aber es ist trotzdem da. Gerettet sein gibt Retter Sinn. Da entstehen Gebetslisten, dass man für Menschen gezielt betet und sagt, es wäre doch schön, wenn der oder die Jesus kennenlernen würde. Und jemand sagte mal, unsere Kontakte mit anderen Personen sind oft so wie Mosaiksteine. Ja, da kommen nur so kleine Beiträge in das Leben des anderen hinein, die das Leben vielleicht gar nicht grundlegend verändern, aber doch wichtig sind, dass Gottes Muster dort entsteht. Und durch persönliche Kontakte kann Glauben weitergegeben werden. Persönliche Nähe ist eine Brücke für die Wahrheit. Meine Frau und ich waren gerade 4 Monate in Ecuador, haben da bei einem christlichen Radiosender mitgearbeitet in der deutschen Abteilung. Und da ist eine Mitarbeiterin, die auch heute da noch mitarbeitet. Sie ist eine ledige Frau, so schätze mal Ende 40, und hatte in einem Geschäft ein Gespräch mit einer anderen Frau, die dort stand. Sie hatten irgendwie Zeit, mussten auf irgendwas warten. Und diese andere Dame fragte sie, und sind Sie verheiratet? Sagt sie, nein. Das ist natürlich schon schlecht, wenn man nicht verheiratet ist in so einem Land. Ja, haben Sie denn wenigstens Kinder? Ja, wenn man schon nicht verheiratet ist, sollte man wenigstens Kinder haben. Sagt sie, nee, habe ich auch nicht. Ja gut, da sank sie also in ihrer Achtung schon ziemlich weit nach unten. Aber sie hat dann die Frage rumgedreht und hat sie gefragt, ja, wie geht's denn Ihnen, wie sieht's da aus? Und das war gerade so, wie wenn man eine Tür öffnet und eine ganze Lawine rauskommt. Sagt sie, ja, ich war verheiratet, aber ich bin geschieden, das war ja solch eine Katastrophe und ich bin so elend dran und weiß überhaupt nicht mehr weiter. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, könnte ich sie beneiden. Ja, sie machen einen glücklichen Eindruck, auch wenn sie keine Kinder haben, nicht verheiratet sind. Und sagt sie, ja, das hängt nicht nur daran, dass ich alleine bin und die Probleme einer Ehe jetzt nicht habe, sondern ich kenne Jesus. Und dann haben sie darüber gesprochen und haben dann dort im Geschäft an irgendeinem Bistrotisch ein Gebet gesprochen, wo diese geschiedene Frau ihr Leben dann Jesus anvertraut hat, einfach so. Weil sie spürte, da ist etwas, was ich nicht kenne, aber was offensichtlich das Leben bereichert, Gemeinschaft mit Jesus. Ja, sowas wird selten passieren, dass wir mit jemand ein so direktes Gespräch hätten, dass er gleich sagt, das ist auch etwas für mich. Aber ich denke, der Einfluss ist da. Und wir können Dinge ja auch finanziell unterstützen. Ja, wir haben so eine Spendenaktion, zum Beispiel Habtetians dort in Kenia, die betreuen Flüchtlinge. Und ich weiß, dass da immer wieder ganz viele dieser Flüchtlinge auch zum Glauben kommen an Jesus, dass sie nicht nur Unterstützung erfahren, sondern auch den Inhalt des Lebens finden. Oder ich las gerade in der Zeitung von einem Projekt, ich weiß nicht mehr, ob es Pakistan war oder Bangladesch, wo in einer Augenklinik am Tag 400 Blinde operiert werden, ja, mit Graumstar und was weiß ich nicht, was die alles haben, so dass sie hinterher wieder sehen können oder zumindest richtig sehen können. Und diese Klinik wurde durch einen Arzt der Christoffel-Blinden-Mission, Sitz in Bensheim hier, gegründet. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Verbindung mit der Mission arbeitet oder das selbst in Regie hat. Da kann man zum Beispiel auch mitarbeiten, indem man solchen Leuten hilft, dass ihnen im doppelten Sinne die Augen geöffnet werden, indem man sowas finanziell unterstützt. Oder gerade im Fernsehen wurde eine Frau gezeigt, die sich um ein Mädchen kümmerte, die mit 13 Jahren geflohen ist, weil sie beschnitten werden sollte in so einem eingeborenen Stamm dort. Und sie das nun nicht wollte. Und dann hieß es nur, eine nette, hübsche Frau kümmerte sich um sie. Sie gehört zu World Vision, einer Gruppe, deren Mitarbeiter wir auch in unserer Gemeinde haben. Und die kümmert sich um solche Mädchen, sammelt sie, schenkt ihnen Geborgenheit, schickt sie nicht wieder nach Hause und hilft ihnen, das Leben neu kennenzulernen. Ja, also interessant. Gerettet sein gibt Retter Sinn. Ich hatte 7 Fragen gestellt, aber ich musste nicht wiederholen. Es geht ja immer darum, was ich behalte, was mich persönlich betrifft. Nicht, dass ich nur einen Überblick habe über irgendwelche Themen. Das Unmögliche möglich machen, das ist das Wesen Gottes. Und ich will mit zwei Bibelversen schließen zum Thema unmöglich oder möglich. Der erste ist Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das ist nicht nur der Glaube, dass Gott da ist oder dass Jesus da sein könnte. Ich denke, es ist auch der betende Glaube, der die Lebenssituation mit Gott durchspricht, ehe sie kommen. Ja, wir wissen manchmal schon, was in diesem Jahr auf uns zukommt oder was morgen oder am Wochenende auf uns zukommt. Zum Beispiel diesen Glauben schon in ein Gebet zu bringen. Natürlich auch Glauben an Jesus, das ist klar. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und die Schiene geht weiter, Markus 9, Vers 23. Alles ist möglich dem, der glaubt, sagt Jesus einem Mann, der da Heilung für seinen Sohn möchte. Alles ist möglich dem, der glaubt. Warum? Nicht, weil wir das alles möglich machen, sondern weil wir mit einem Gott sprechen und leben, der alles möglich machen kann. Nicht nur, dass Leute zum Glauben kommen, sondern dass auch Dinge sich positiv verändern, dass Heilung geschieht in Beziehungen, aber auch gesundheitlich. Die Jahreslosung heißt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und es wäre schön, wenn wir das einfach mitnehmen, jetzt nicht so als ein Wunderglauben, sondern an einen Glauben, der Gott ehrt und weiß, er macht das Unmögliche möglich. Er bewohnt mein Herz, weil ich ihm dort Raum gebe, und er führt mich in einem glaubenden Leben und Gebet. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du jeden von uns kennst und liebst, dass wir durch dich Wertschätzung erfahren und Führung. Segne jeden, schenke du offene Herzen für dich. Und wenn jemand dich noch nicht kennt, schenke ihm den Mut, dich kennenzulernen, dir sein Leben anzuvertrauen. Segne uns in der Zeit, die vor uns liegt, und wir geben dir die Ehre.